Als ich so 17 Jahre alt war, dann gab es so in unserer Gemeinde ein neues Liederbuch. Und in dieses Liederbuch war so ein Lied, was über das Leben von Barnabas gesungen hat. Und das hat mich geärgert, weil ich habe gedacht, ne, das Lied hat gesungen, ja, Barnabas hat dies und das gemacht und so weiter. Da habe ich mich geärgert, habe gesagt, ja, wir sollen Lieder singen, die über Jesus reden und nicht über Menschen. Und deswegen habe ich dieses Lied prinzipiell nicht gesungen. Und so ist ja Barnabas irgendwie so in meiner Vergangenheit, ne, 30 Jahre geblieben. Und jetzt Barnabas, das Thema der Predigt. Und ne, wenn ich euch so frage, Barnabas, was sagt euch dieser Name? Ne? Ermutiger, ne? Sohn des Trostes und so. Aber für mich, ne, wenn mir jemand hier vor 10 Tagen gefragt hätte, was sagt der Barnabas, dann würde ich sagen, gar nichts. Warum ist das so? Ne? Warum ist das so? Es gibt Gründe, warum es das so ist. Und nachdem ich mich dann beschäftigt habe, hier gelesen habe, die Kapitel 11 bis 14 von Apostelgeschichte, dann sehe ich, oh, ich muss, ne, Buße tun, ne, weil er so wichtig ist, ne? Ist mir gar nicht aufgefallen. Und wie oft wird hier dieser Name genannt? Und dann kann ich dann auch so teilweise verstehen, warum jemand ein Lied über ihn geschrieben hat, um nachzudenken, so was er gemacht hat, was er Tolles gemacht hat. Ja, aber was hat er dann Tolles gemacht? Werden wir sehen. Das erste so Tolles, was er gemacht hat, ne, kennen wir aus hier Apostelgeschichte 5, wenn ich jetzt nicht falsch lege. Ja, 4, ne? Ende vom Kapitel 4. Ende von Kapitel 4. Und das ist auch so ein bisschen irreführend, weil man liest so Kapitel 4 zu Ende. Barnabas, der hat sein Acker verkauft und das Geld zu den Aposteln gebracht. Punkt. Man denkt, warum dieser kleine Schwanz vom Kapitel 4, ne? 4 und so, ne? Aber wenn man das zusammenliest mit dem Anfang vom Kapitel 5, ich merke da schon eine Verknüpfung, weil im Kapitel 5 ist diese Geschichte von Ananias und Sapphira. Ihr wisst schon, ne? Die haben auch einen Acker verkauft, aber nur die Hälfte vom Geld gebracht. Ihr wisst, dass diese Nummern, Kapitelnummern und Verse, Nummern, die gab es früher nicht. Die wurden im Laufe der Jahrhunderte, ne, so organisiert. Damals war das nicht. Damals war das nahtlos, ne? Und vielleicht haben die Leute das dann besser verstanden, das hier. Dass das Tragische und Schlimme, was mit Ananias und Sapphira geschehen ist, hat quasi als Auslöser das, was Barnabas gemacht hat. Und ich stelle es mir so vor, ich erzähle es mit meinen Wörtern. Barnabas, der war so großherzig. Und der hat das gemacht, sein Grundstück verkauft oder sein Haus, ich weiß nicht, verkauft und das Geld vor den Apostel gelegt, weil viele Leute in Jerusalem zu jener Zeit hungerten. Es gab, die Armut war sehr groß. Armut war sehr groß und einige, ne, hier steht es, viele, lass mal sehen, viele haben ihre Ackern verkauft und das Geld gebracht und niemand musste leiden, musste Not leiden. Das war so eine Art Kommunismus, sagen einige, ne? Aber eines, was noch bis heute funktioniert, ne? Jetzt könnt ihr hier eine Klammer machen, vielleicht mache ich das noch mit dieser Idee. Wie ist das, ne? Sollen wir unsere Häuser verkaufen, das Geld jetzt zur Gemeinde bringen, ne? Wie wär's? Lass uns abstimmen, ne? Gut, kleiner Scherz, Humor können wir auch haben, ne? Aber das, ne, hat er gemacht und das hat Ananias und Sapphira angesteckt mit einer teuflischen Idee. Weil, ne, wir denken, okay, ein Grundstück verkaufen, Geld hinbringen, alles klar. Aber warum? Warum hat das so Ananias und Sapphira so große Augen gemacht? Und deswegen erzähle ich mir so mental eine kleine Geschichte, wo ich sehe, dass die ganze Gemeinde gesagt hat, oh, Barnabas, wow, das war toll von dir. Du bist ein so toller Mann, ne? Und durch diese Aktion ist quasi Barnabas aufgestiegen in der Gemeinde, in der Ansicht und so. Und vielleicht das hat Ananias und Sapphira so angesteckt. Die haben gesagt, oh, wir wollen auch steigen in der Ansicht der anderen. Wir wollen auch wichtig werden. Wir wollen auch, dass andere sagen, wow, Ananias und Saphira, was ihr gemacht habt, ist so, ne, bewundernswert. Und deswegen haben sie das gemacht, ein Grundstück verkauft, aber die Hälfte vom Geld für sich behalten. Ja, weil sie das nur gemacht haben, um dieses Ziel zu erreichen. Nicht, weil ihr Herz die Armen geliebt hat, ne. Aber Barnabas bleibt hier, ne, als ein Vorbild von einer Person, die das aus Herzen gemacht hat. Die wirklich, der wirklich dabei war in der Sache, der Gemeinde, der wirklich in Einklang war mit der Gemeinde, mit dem Geist der Gemeinde. Ananias und Saphira sind das Beispiel vom Gegenteil. Die waren völlig daneben. Und Barnabas, der war völlig im Einklang. So im Einklang, das hier, ne, im Text, wo wir gelesen haben, dass er von der Gemeinde in Jerusalem gewählt wurde als der Problemlöser für diese Situation. Problemlöser dieser Situation. Problemlöser. Und auch in diesem anderen Text, da steht es, Barnabas, genannt Sohn des Trostes. Genannt von den ersten Christen, von den Aposteln. Sohn des Trostes. Und das ist auch so eine Sache, warum gibt man einem Mensch einen Spitznamen? Ich als Junge, jetzt darf ich das erzählen, ne, hatte der Spitzname Kaninchen. Ne? Weil ich damals so große Zähne hatte, aber dank, so, wie heißt das auf Deutsch? Ne? Spanne, Zahnspange. Ne? Okay, kann man das nicht mehr merken. Ne? Aber damals waren meine Zähne so ein bisschen nach vorne, da haben wir andere Kaninchen genannt. Ne? Und okay, solche, ich sag mal so, herablassende Spitznamen sollen wir nicht machen als Christen. Aber hier haben dieser so einen positiven Spitznamen gegeben. Sohn des Trostes. Ja, warum wohl? Ja, vielleicht, weil er so ein Typ war. Tröster-Typ. Und nachdem ich hier diese ganzen Kapitel gelesen habe, 11, 12, 13, 14, merke ich das, ne? Dass er so dieser Typ war, der nicht aufgefallen hat. Deswegen habe ich selber ihn auch nicht so bemerkt, nicht wahrgenommen, weil er dieser Typ war, die graue Eminenz im Hintergrund. Ne? Das heißt, der getröstet hat, der Sachen organisiert hat, der hier vermittelt hat in, ne, Krisensituationen sozusagen im Hintergrund. Nicht wie Paulus. Ne? Paulus, der war der im Vordergrund stand, der, ich sag mal so, Schwarz-Weiß-Denken hatte und der sofort im ersten Mal, wo er aufgetreten hat, die Leute aufgebracht hat, dass sie ihn töten wollen. Ne? Paulus war so dieser Typ, ne? Und Barnabas war der andere, der gesagt, Paulus, ne, sei nicht so, ne? Und interessanterweise ist hier in der ersten Missionsreise, die in den Kapitel 13 und 14 steht, nur einmal, soweit ich mich erinnern kann, nur einmal diese Situation passiert, dass die Menschen Paulus töten wollten. Und in anderen Missionsreisen war das viel öfter, weil dann Barnabas nicht mitgegangen ist. Ne? Und Barnabas, ich denke so, der war so dieser Typ. Und interessant, was hier Barnabas gemacht hat. Ganz am Anfang wollte die Gemeinde Paulus nicht annehmen. Die haben gesagt, nee, der hat die Christen getötet und so. Und Barnabas, ne, wie gesagt, der hat das vermittelt, hat gesagt, nein, Leute, hört zu, der Paulus hat eine Erfahrung mit Jesus, nimmt ihn an, er ist ein wahrer Christ. Ja, und dann hat Paulus angefangen zu predigen und sofort wollten die Pharisäer ihn töten und so. Und er musste fliehen zurück zu seiner Heimatstadt in Tarsus. Dann kam dieser Verfolgung. Verfolgung der ersten Christen, nachdem Stephanus, ne, ihr wisst schon, umgebracht wurde als erster Märtyrer, wurden die ersten Christen verfolgt und haben sich geflohen in verschiedenen Richtungen, aber haben nur den Juden gepredigt. Das ist auch so eine Sache, wo ich mich in den Haaren reißen muss, ne? Wo ich denken muss, Jesus hatte doch gesagt, geht in aller Welt, predige das Evangelium aller Kreatur. Und was machen die Jünger? Die predigen nur den Juden. Ne? Da denke ich mir, ja, wie stark waren ihre Vorurteile. Das ist auch so eine Sache, eine Vorurteile, die wir auch haben. Ne? Sollten wir nachdenken. Das ist auch nur so eine Lektion für uns. Und wen haben die gewählt? Barnabas. Ne? Der, wisst schon, Versöhner, so der, ne? Immer eine Lösung gefunden habe für die Probleme. Weil dann viele Leute aus Zypern, das heißt, die kamen aus einer anderen Richtung, nicht aus Jerusalem, und haben eine Gemeinde in Antiochien gegründet. Und interessanterweise ist diese Stadt Antiochien quasi der Zentrum für die Mission der ganzen Welt, der restlichen Welt geworden. Wegen dieser Menschen, die nicht aus Jerusalem gekommen sind, sondern aus Zypern und so. Zypern und Phönizien, das heißt Christen, die dorthin geflohen sind, und irgendwelche Nicht-Juden haben sich bekehrt und dann nach Antiochien gekommen und dort eine ganz große Gemeinde gegründet. Barnabas geht dorthin und was macht er? Er nimmt Teil in dieser Bewegung, aber was macht er in dieser Bewegung? Was ist seine Aufgabe in dieser Bewegung? Im Vers 23 steht es, lass mal sehen, ob wir hier identifizieren können. Hier. Barnabas ermutigte die Gläubigen, dem Herrn treu zu bleiben. Interessant, was er so gemacht hat. Die anderen haben evangelisiert und Menschen zum Glauben gerufen und er, was macht er? Leute, bleib stark im Glauben. Dann sieht man, wieso er eine völlig so andere Funktion hatte. Ne, er, wie gesagt, die graue Eminenz im Hintergrund. Die anderen haben evangelisiert und er, Leute, bleib stark im Glauben. Und dass seine Gabe nicht die Gabe der Evangelisation war. Und er hat gemerkt, da fehlt jemand, um zu lehren. Da fehlt ein Lehrer. Was machte er? Reist nach Tarsus und holt Paulus hier nach Antiochien. Wieso sage ich, dass es an Lehrer fehlt? Ich sehe hier im Vers, im Kapitel 13, Vers 1, in Antiochia waren in der dortigen Gemeinde einige Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simeon und Lucius und so weiter und Paul und Saulus. Das heißt Propheten und Lehrer. Er merkt, oh, da fehlen Lehrer. Und Paulus, ne, der ist so schwarz-weiß, ne, der sagt die Sachen so, wie die sind. So. Und deswegen hat Barnabas ihn dahin gerufen und der hat dann gelehrt. Mir war so sehr interessant, diese zwei Kapitel zu lesen. Apostelgeschichte 13 und 14 kann ich nur empfehlen. Mach das zu Hause. Lies diese zwei Kapitel. Die erste Missionsreise. Da sind so viele interessante Details. Ne, wie zum Beispiel, dass sie aus Antiochien gesendet wurde. Diese fünf Männer, Barnabas, Simeon, Lucius und Manahem und Saulus, die haben gebetet. Oder lasst mich es anders sagen. Da steht es, der Heilige Geist sprach, sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Der Heilige Geist hat gesprochen. Und ja, als ich angefangen habe, die Bibel zu lesen, dann habe ich gedacht, ja, der Heilige Geist hat gesprochen. Wie kann das gehen? Ist der Heilige Geist jetzt erschienen als eine Taube oder sowas in der Art und hat dann gesprochen? Ich habe das die Bibel so viel, sag mal so, ja, versucht die Bibel zu verstehen, aber einfach ist das so, ja, die haben gebetet und Gott hat ihnen aufs Herz gelegt, einen von ihnen aufs Herz gelegt, übersetzt auf klar Deutsch, der Heilige Geist hat gesprochen. Das heißt, der Herr hat einen von ihnen das ganz klar auf dem Herzen gelegt und er hat das gesagt, Gott will, dass Barnabas und Saulus eine besondere Sache machen. Und diese besondere Sache war, ja, eine Missionsreise. Und die haben dann noch diesen Johannes Markus mit sich genommen. Die sind zu dritt oder sogar zu viert gegangen, ne? Weil jemand musste hier die Apostelgeschichte schreiben. Und wer war das? Lukas, ne? Lukas. Und manchmal kommt das so durch, dass Lukas benutzt hier das Wort wir. Wir haben dies und das gemacht. Und dann merken wir, wer ist wir? Lukas, ne? Der Autor dieses Buches, das heißt wahrscheinlich Barnabas, Saulus oder Paulus und Johannes Markus und Lukas sind gereist. Noch eine andere interessante Tatsache, weil ne, ihr wisst vielleicht, dass da so ein Streit gab zwischen Paulus und Barnabas wegen Johannes Markus, weil Johannes Markus irgendwann mitten in der Reise nach Jerusalem zurückgegangen ist und Paulus hat das sehr geärgert. Er hat gesagt, na, mit so einem will ich nie mehr etwas zu tun haben, der mitten auf dem Weg, ne, aufgibt. oder vor eine bestimmte schwierige Herausforderung. Das heißt, die wollten in einer Region, wo es sehr schwer war. Vielleicht, ich weiß jetzt nicht vom Kopf heraus, was da so schwer war. Vielleicht die Geografie oder vielleicht die Menschen waren sehr böse oder so. Ich weiß nicht genau, aber irgendwas hat Johannes Markus Angst gemacht und er sagt, nein, da gehe ich nicht hin, da will ich nicht hingehen, habe Angst, zurück nach Jerusalem. Und diese Erfahrung von Johannes Markus, das heißt, Teil der Reise zu sein, mit diesen wichtigen römischen Prokonsul und wie die hießen, die wichtigen Könige, wie man so heute sagen würde, Regenten oder so, Kontakt zu haben und mit vielen römischen Autoritäten, Soldaten und so weiter und dann zurück nach Jerusalem. Was macht er dann in Jerusalem, Johannes Markus? Jetzt mache ich so eine kleine Klammer, Johannes Markus in der Geschichte. Er setzt sich vor Petrus. Er hört, wie Petrus predigt, wie Petrus erzählt, was Jesus gemacht hat. Und dann hat er so im Kopf die ganzen Erfahrungen mit den Römern, mit den Regenten und so weiter, mit Paulus und Barnabas und er denkt, diese Leute dort bräuchten ein Evangelium, was sie besser verstehen können. Und dann hat er das Evangelium nach Markus geschrieben. Man merkt so, wenn man die Evangelien vergleicht, die sind halt so ein bisschen anders. Matthäus, Markus und Lukas, die sind halt so ein bisschen anders. Die haben eine andere Betonung. Und die Betonung vom Evangelium nach Markus ist so eine praktische Betonung. Die Wunder Jesu, alles was Jesus so gemacht hat. Und deswegen sagen viele, das Evangelium nach Markus wurde geschrieben für die Römer. Weil die Römer, die waren so, die waren Menschen der Tat. Die wollten nicht viel Theorie, die wollten nicht viele Ideen, sondern die wollten wissen, was hat Jesus gemacht. Ne? Und nicht hier Theologie oder solche Sachen. Deswegen ist auch der kürzeste Evangelium und viele Wunder, erzählt viele Wunder, der macht nicht die große Einleitung und so, geht direkt, ne? Weil er diese Gedanke hat, diese Menschen dort, diese Menschen in Zypern und so weiter, die brauchen ein Evangelium, was die verstehen können. Und er hat von Petrus gehört, die Erzählungen über Jesus und hat es all zusammengebracht und ein Buch geschrieben, das Evangelium nach Markus. Aber Paulus hat es nicht verstanden, diesen Weg Gottes. Ne? Paulus hat nur verstanden, Markus ist ein Feigling und so weiter. Und Barnabas konnte später mit seiner Gabe der Versöhnung die wieder zusammenbringen, so dass am Ende des Lebens von Apostel Paulus das bezeugen kann im Brief, erinnere mich nicht genau, in seinem letzten Brief, Johannes Markus, der ist mir sehr wichtig, der hat mir sehr geholfen. Weil Barnabas da versucht hat, komm, lass uns Freunde sein, lass Johannes Markus wieder mit uns gehen und Paulus wollte das zuerst nicht, aber bis er nachgegeben hat und so weiter. Und so langsam merkt ihr diese Persönlichkeit von Barnabas, wer er war. Und manchmal habe ich solche Gedanken, ich wollte sein wie Paulus. Der hat den Mund aufgemacht, Mund aufgerissen und dann haben sich die Menschen bekehrt und ja, andere wollten ihn töten. Aber viele haben sich bekehrt. Interessant, dass hier in diesem Kapitel auch öfter steht, viele haben sich bekehrt, viele Menschen sind zur Gemeinde gekommen, öfter, 3 oder 4 Mal steht das, ich habe das unterstrichen, viele Menschen haben sich bekehrt, Paulus hat gepredigt, viele Menschen haben sich bekehrt, manchmal denkt man, oh, ich wollte sein wie Paulus, aber Gott macht keine Kopien, das ist so interessant, bei Gott, kein Baum, kein Blatt ist hundertprozentig genau gleich wie ein anderen Blatt, ein anderen Baum. Und auch kein Mensch ist hundertprozentig gleich als ein anderer Mensch. Und das ist so, was uns Menschen macht. Wir sind anders. Und Barnabas hat das erkannt. Er könnte denken, oh, ich bin jetzt in Antiochien und bin Teil einer Erweckung. Und toll, ich werde hier mein Bestes geben. Aber nein, er hat gedacht, hier fehlt jemand, der hier eine andere Gabe hat, die hier fehlt, den müssen wir holen. Er hat das gemerkt und er ist zusammen mit Paulus gereist und das Werk gemacht quasi als Ratgeber vom Apostel Paulus, der so die Sache so ein bisschen gelenkt hat, dass der Apostel Paulus nicht so viel Unsinn macht. Und das hat gut funktioniert. Und Jesus hat auch seine Jüngern, die 70 Jünger, zu zweit geschickt. Das ist nicht umsonst, ne? Weil einer ist manchmal so der Explosivtyp und der andere ist mehr so nachdenklich und die ergänzen sich, ne? Der eine, der geht vorne und der andere geht hinten, ne? So wie auch im Militär, ne? Da gibt's die, die da vorne schießen und die anderen, die müssen die Munition bringen sozusagen. So ähnlich, ne? In der Mission. Wir können, ne? Es ist schwer, Mission ganz alleine zu machen. Ein Missionar, der alleine irgendwo hingeht, Asien, Afrika oder so, auf dem Berg, den kann ich nur bewundern und sagen, ja, wie schafft er das, ne? Weil meine Gabe, ne, ist die Gabe der Lehre und da brauche ich viele Menschen, die mich helfen, ne, die jetzt hier den Gottesdienst organisieren und oder Musik machen und so weiter. Ich kann nicht alles machen. Ich muss viel Zeit widmen, ne, Predigt vorbereiten, aber auch meine Schriften zu schreiben hier hinter dem PC. Ich habe nicht die Zeit, all die anderen Sachen zu machen. Es gibt Leute, die mich schon gefragt haben, ja, warum hast du keine Gemeinde? Ja, weil ich habe keine Zeit. Ich muss Vorlesungen vorbereiten, ich muss Bücher schreiben und ich muss noch die ganze Bürokratie machen und noch predigen und so weiter und so weiter. Ich habe keine Zeit, eine Gemeinde zu leiten. Ja? Eine Gemeinde zu leiten kann man nur mit Hilfe von vielen Menschen, weil auch ein Gemeindeleiter, ne, ist auch kein Gott. Das heißt, er hat auch nur zwei Hände und zwei Augen, ne? Einen Mund. Das ist auch so eine interessante Lektion aus Barnabas. Er war nicht hochmütig und hat gesagt, ich schaffe das, ne, alleine. Ich werde es alleine schaffen. Wir werden das machen. Nein, er war demütig und hat gedacht, okay, hier ist eine Lücke, hier ist eine Aufgabe, die jemand machen muss und wir können das nicht. Der hat erkannt, er hat seine Schwäche, seine Limitation erkannt und war so demütig und hat Paulus gerufen. Und das war quasi seine Stärke. Das ist, sollte auch, ne, unsere Stärke sein, dass wir unsere Grenzen erkennen, dass wir sagen, ich kann nicht alles selber machen, ich kann nicht, ne, alles wissen, ich muss mir Hilfe rufen. Und das ist sehr oft auch schwer, ne? Zum Beispiel bei der Seelsorge, bei manchen, ne, ich höre das von meiner Frau Elisabeth, die ist Seelsorgerin, und manchmal, ne, bekomme ich das mit, dass einer ihrer schwersten Aufgaben ist, Menschen überhaupt erkennen zu machen, dass sie Hilfe brauchen. Wenn man erkennt, dass man Hilfe braucht, dann, okay, dann sucht man Hilfe, man wird geholfen und es alles, wird alles besser. Aber für viele Menschen ist genau das Problem da, dass sie zuerst mal erkennen, dass sie Hilfe brauchen. Und so, weil wir sind einfach, wir denken, oh, ich bin, ne, das Zentrum der Welt, ne. Die Welt dreht sich um mich. So ist der Mensch, ne. Normal. Wir müssen darüber hinaus erkennen, nein, wir sind ein Leib, eine Gemeinde, ein Körper in Christus. Was können wir von Barnabas lernen? Das ist eines, das Lernen. Hilfe suchen, wenn wir brauchen. Wenn wir ein Projekt machen, nicht denken, oh, das mache ich alleine, dieses Projekt. Nein, andere Menschen einladen, Teamarbeit. Der Apostel Paulus, der war stark in dieser Sache, Teamarbeit. Wir lesen am Ende vom Römerbrief, wie er vielen dankt, oh, danke diese und jene und diese Schwester und diesen Bruder, ne, für die Hilfe. Wer Teamarbeit fähig war, er konnte sehr vieles machen. Warum sind andere Apostel weniger bekannt als Paulus? Es gibt verschiedene Gründe, aber vielleicht eines davon war, dass Apostel Paulus so teamfähig war. Er musste sein, weil manchmal er auch Zelte machen musste. Das heißt, er hatte nicht so viel Zeit, um zu arbeiten im Reich Gottes. Er musste sich Gedanken machen, ja, wie schaffe ich das, Zelte machen, tagsüber und abends noch predigen, ne? Ich brauche Hilfe, ich muss Leute rufen, die mir zur Seite stehen. Und sein Team ist gewachsen und seine Leute wurden selbstständig sozusagen auch Missionare und die Sache hat sich verbreitet. Deswegen war der Apostel Paulus quasi gezwungenermaßen, wurde in Gefängnis geworfen. Was macht er dann? Schreibt Briefe und so und sagt, Leute, ich bin hier im Gefängnis, jetzt müsst ihr dran, ne? Und dann haben die anderen gedacht, okay, jetzt ist ein Gefängnis, jetzt müssen wir hier was machen. Und so, also benutzt Gott Sachen, wo wir sagen würden, nein, Gott, bitte lass den Apostel Paulus nicht Zelte machen, sonst hat er keine Zeit, um zu arbeiten. Lass ihn nicht ins Gefängnis, sondern hat er keine Zeit, um für dich zu arbeiten. Aber genau diese Sachen waren quasi der Same der Explosion. Weil da andere gesagt haben, okay, er kann das nicht, er hat keine Zeit, dann müssen wir das machen, ne? Die anderen Geschwistern. Ich habe das schon gemerkt, ne? Das war früher, hatte ich eine Gemeinde in Mannheim begleitet, eine Zeit lang. Und da haben die immer gesagt, zieh nach Mannheim, zieh bitte nach Mannheim. Und dann habe ich so gemerkt, ja, es gibt viele Menschen, die denken, danke, Rolf, dass du kommst und predigst und die Gemeinde leitest und so. Danke, dass du singst. Danke, dass du betest. Danke, dass du uns segnest und so, ne? Dass wir hier mit gekreuzten Armen das alles über uns gehen lassen. Ne? Und dann sage ich, nein, da mag ich nicht mit. Und sowas mag ich nicht mit. Ne? Es gibt Leute, komm, mach alles. Ne? Ich sage, nein, ne? Da mag ich nicht mit. Ne? Jeder von uns ist ein Rad. Ne? Zahnrad. Jeder von uns ist ein Zahnrad. Einer ist größer, kleiner, aber in einer Uhr, ne, gibt's große und kleine Zahnräder. Welche ist das Wichtigste? Ja, fällt einer aus, egal ob klein oder groß, geht die ganze Uhr kaputt, funktioniert nicht mehr. Das ist eine Lektion, die wir, ne, aus Barnabas lernen. Die graue Eminenz im Hintergrund brauchen wir auch. Menschen, die hier im Hintergrund Sachen organisieren und machen und so weiter, damit der ein oder andere hier im Vordergrund steht, wie ich zum Beispiel heute, ne, predige. Aber dafür gab es viele, viele andere, die hier geputzt haben, organisiert, die Stühle, die Musik und viele, viele andere Sachen. Ne? Hier die Liste ist so groß, ne? Die jetzt nicht gelobt werden, wo man nicht dankt. Ne? Oh, danke dir, dass du dies und das gemacht hast. Ne? Wen hat schon Barnabas gedankt? Zu Barnabas gegangen und gesagt, danke Barnabas, dass du die graue Eminenz im Hintergrund bist. Ne? Ich spüre das selbst als Bibellehrer, ne? Weil Bibellehrer ist so eine Aufgabe, die so ein bisschen auch so eine Eminenz im Hintergrund ist, weil, ne, man dann so kleine Gruppen hat, wo man dann sich hinsetzt mit ein paar Leute und Bibel studiert und so. Das ist so nicht eine Sache wie jetzt Predigen vor einer Gemeinde oder so, wo viele Leute uns sehen. Das ist mehr so eine Ameisenarbeit, ne. Wird auch nicht viel gelobt oder so, toll, ne, tolle Arbeit, weltberühmt oder so, Bibellehrer in einem Kreis von 5 Leuten oder so. Ne? ne? Das ist auch so eine Sache. Ne? Und deswegen gibt es auch so wenig Bibellehrer, so meiner Sicht nach. Es gibt wenige Menschen, die sich das zur Aufgabe gemacht haben, in kleinen Kreisen die Bibel vertieft zu lehren. So wie ich das sehe. Ne? Es gibt viele, die wollen Prediger sein und so weiter. Ja, weil es einfach so eine Sache ist, wo man gesehen wird. Aber wenige wollen da in einem Hinterzimmer bleiben und da eine kleine Gruppe machen. Ne? Aber ohne diese kleinen Gruppen, ohne die Hauskreise, ohne die Jugendkreise, ohne die Frauenkreise, gab es das hier gar nicht. Ne? Viele denken so, oh, tolle Gemeinde am Sonntag und über die Woche, ne, passiert gar nichts. Nein, ohne diese Gruppen werden wir heute nicht hier. Das, ne, kenne ich aus Erfahrung von vielen Gemeinden, die ich geleitet und begleitet und besucht habe. Jemand muss das machen. Diese Ameisenaufgabe. Ein Bibelvers, was mich immer beeindruckt hat, Epheser 4,16, zum Schluss so. Epheser 4,16, was sehr inhaltreich ist. Und so ein Bombenvers ist. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Ne? Und ihr, jetzt dürft ihr schnarchen. Ja, weil so ein Vers, ne? Wenn man am Ende angekommen ist, weiß man nicht mehr, was am Anfang war. Und da, das zu verstehen, da, was mache ich denn? Lassen mal den halben Vers mal draußen. Und ich springe hier den Nebensatz über und gehe, ne, den ersten und den letzten Teil zusammen. Von ihm aus, das heißt von Jesus aus, vollbringt der ganzen Leib, da lasse ich mal das aus, das Wachstum des Leibes. Das heißt, der ganze Leib vollbringt das Wachstum des Leibes. Ganz wichtige Information. Wer vollbringt das Wachstum der Gemeinde? Ja, weil darum geht es. Leib Christi, Gemeinde. Wer macht das Wachstum der Gemeinde? Der Leib. Das heißt, jeder von uns trägt bei. Das heißt, jeder von uns soll jetzt ein Pastor sein. Nein, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes Einzelnen. Das heißt, es gibt einige von uns, die, okay, die schon sehr viel kennen von der Bibel, viele Jahre im Glauben sind, aber es gibt andere, die nur wenig wissen, vor kurzer Zeit im Glauben sind. Und deswegen heißt es, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit. Wer mehr kann, tut mehr. Wer weniger kann, tut weniger. Einige würden ja kommen und sagen, ich kann gar nichts. Aber das glaube ich nicht. Da bin ich überzeugt, dass jeder etwas kann. Amen. Amen.